Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk aus Warschau. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Schön, dass Sie dabei sind. Was steht heute auf dem Programm? Wir nehmen Sie mit in das Berlin der goldenen 20er Jahre. Die polnische Publizistin Dorota Danielewicz, die seit Jahrzehnten in der deutschen Hauptstadt lebt, streift gerne langsam durch Berlin und entdeckt dabei immer wieder neue Facetten der Stadt.
Wir sitzen hier am Brandenburger Tor, wo der polnische Revolutionär 1848 während der Märzrevolution nach der Befreiung von Zellengefängnis Moabit seine berühmte Rede geschwungen hat. Und wenn ich Brandenburger Tor sehe, sehe ich auch immer Ludwig Mirosławski.
Außerdem sprechen wir über Politik und Fußball. Denn jeder erfolgreiche Torschuss kann zur Metapher für Hoffnung werden oder sogar einen militärischen Konflikt auslösen. Dazu mehr gleich. Zuerst die wichtigsten Meldungen des Tages. Das polnische Außenministerium hat Spekulationen des russischen Präsidenten Wladimir Putin über angebliche polnische Gebietsansprüche auf die Westukraine entschieden zurückgewiesen. Polen habe niemals territoriale Forderungen gegenüber der Ukraine erhoben, erhebe sie auch heute nicht und werde dies auch künftig nicht tun, erklärte das Ministerium am Montag. Putin hatte am Sonntag bei einem Treffen mit Soldaten der russischen Marine in St. Petersburg erklärt, die Ukraine werde früher oder später ihre westlichen Gebiete verlieren. Diese hätten einst zu Polen, Ungarn oder Rumänien gehört. Russland sei der einzige Garant der territorialen Integrität der Ukraine gewesen, behauptete der Kreml-Chef. Das polnische Außenministerium bezeichnete diese Aussagen als falsch und völlig haltlos. Sie seien Teil einer gezielten Desinformationskampagne und sollten Spannungen zwischen der Ukraine und ihren westlichen Unterstützern schüren. Polen hat bei den US-Behörden die Festnahme und Auslieferung des ehemaligen Justizministers Zbigniew Ziobro beantragt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Politiker im Zusammenhang mit der Affäre um den Justizfonds unter anderem die Leitung einer kriminellen Vereinigung vor. Der Europaabgeordnete Michał Szczerba äußerte sich zuversichtlich, dass die Vereinigten Staaten dem Antrag stattgeben könnten. Die Vereinigten Staaten wollen auf ihrem Staatsgebiet keine Kriminellen haben, sagte er am Dienstag im polnischen Rundfunk. Gegen Ziobro wird in 26 Fällen ermittelt. Ihm wird unter anderem die Veruntreuung von 10 Millionen Euro vorgeworfen. Nach dem brutalen Angriff auf ein ukrainisches Paar hat die polnische Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Tageszeitung Gazeta Wyborcza handelt es sich um einen 45-jährigen Mann mit Vorstrafen sowie einen 27-jährigen Kampfsportler aus der Hooligan-Szene. Das ukrainische Paar war am Sonntag auf einer Straße in Wrocław, Breslau, von mehreren Männern angegriffen worden. Videos in sozialen Medien zeigen, wie ein 21-jähriger Mann und seine 20-jährige Partnerin geschlagen werden. Beide Männer seien der Polizei bereits bekannt gewesen. Einer von ihnen wurde von einer Spezialeinheit festgenommen, als er versuchte, Breslau zu verlassen. Die Ermittlungen zu dem Angriff dauern an. Tarnjacken, Militärmäntel, Blusen aus Fallschirmseide, Reithosen, hohe Lederstiefel sowie die charakteristischen rot-weißen Armbinden der Aufständischen. Rund 100 Exponate zeigt die neue Ausstellung »Geflecht kann ein Kleid zur Uniform werden« im Museum des Warschauer Aufstands. Die Ausstellung wurde heute eröffnet. Museumsdirektor Jan Ołtakowski betonte, gepflegte Kleidung habe während der Besatzungszeit eine symbolische Bedeutung gehabt. Die Menschen wollten den deutschen Besatzern zeigen, dass ihr Versuch gescheitert war, die Warschauer zu entwürdigen. Eleganz wurde zu einer Form des Widerstands, sagte der Museumsdirektor. Die Ausstellung wurde anlässlich des 82. Jahrestags des Warschauer Aufstands konzipiert. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Neue Machtkämpfe in der größten Oppositionspartei. Die wahren Gründe für Robert Lewandowskis Abschied vom FC Barcelona und Polen als Touristenmagnet, das sind die Themen in der Presseschau. Im Studio ist Kuba Kukla.
Der frühere TVP-Chef Jacek Kurski ist überraschend in die erste Reihe der polnischen Innenpolitik zurückgekehrt, schreibt die Wochenzeitung Do Rzeczy. Nach dem Machtwechsel 2023 und dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl war es lange ruhig um ihn gewesen. Nun sorgt er erneut für Schlagzeilen. Politiker aus dem Umfeld des früheren Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki bezeichneten Kurski als einen der Intriganten innerhalb der PiS, die Morawiecki aus der Partei gedrängt hätten. Am Wochenende griff Kurski in einem Interview mit dem PiS-nahen Fernsehsender Republika den ehemaligen Regierungschef scharf an. Dabei erinnerte er an Morawieckis frühere Tätigkeit im Wirtschaftsrat des damaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk und stellte einen Zusammenhang mit der Flugzeugkatastrophe von Smolensk her. Kurski warf Tusk vor, Wladimir Putin unmittelbar nach der Katastrophe die Hand gereicht zu haben, dieselbe Hand, mit der er wenige Wochen zuvor Morawiecki berufen habe. Der Politikwissenschaftler Antoni Dudek erklärte, Kurski habe lediglich öffentlich ausgesprochen, was viele in der PiS schon lange gedacht hätten. Morawieckis gesamte politische Karriere innerhalb der Partei habe auf der Unterstützung von Parteichef Jarosław Kaczyński beruht. Seit der Wahlniederlage 2023 verliere dieser Rückhalt jedoch zunehmend an Bedeutung. Nun befinde sich die Partei in einer Phase der Trennung, so Dudek. Robert Lewandowski hat inzwischen seine ersten Spiele für den Club Chicago Fire absolviert. Nun sind weitere Details über die Hintergründe seines Abschieds von FC Barcelona bekannt geworden, berichtet das Portal WUPE Sportowe Fakte. Lange galt es als wahrscheinlich, dass der polnische Nationalspieler auch in der neuen Saison für den spanischen Meister auflaufen würde. Lewandowski selbst wollte seinen Vertrag verlängern, wohl für seine letzte Spielzeit auf höchstem Niveau. Auch privat fühlte sich seine Familie in Spanien offenbar sehr wohl. Statt eines neuen Vertrags wechselte der Stürmer jedoch in die nordamerikanische MLS. Einblicke in die Verhandlungen gab Spielberater Bini Zahawi. Nach seinen Angaben wollte Barcelonas Präsident Juan Laporta Lewandowski unbedingt ein weiteres Jahr halten. Die sportliche Entscheidung habe jedoch nicht beim Vereinspräsidenten gelegen. Sportdirektor Deco und Trainer Hansi Flick hätten dem Angreifer keinen Stammplatz garantieren können. Aber genau das sei für Lewandowski entscheidend gewesen, wichtiger als finanzielle Aspekte. Anders als Torhüter Wojciech Szczęsny, der trotz der Aussicht auf eine Reservistenrolle beim FC Barcelona geblieben sei, habe Lewandowski eine Nebenrolle nicht akzeptieren wollen. Deshalb entschied er sich für einen Neuanfang in der nordamerikanischen Major League Soccer. Lesen wir im Portal WUPE.pl. Polen wird für ausländische Touristen immer attraktiver. Nach einer Analyse der Bank Pekao gaben Besucher aus dem Ausland im Jahr 2025 insgesamt rund 41,3 Milliarden Zloty im Land aus. So viel wie nie zuvor. Den größten Anteil daran hatten Reisende aus Deutschland und der Ukraine, berichtet Business Insider Polska. Deutsche Urlauber bevorzugten vor allem die Ostseeküste in Westpommern, während Besucher aus Großbritannien, Italien und den USA überwiegend Kleinpolen sowie die Region um Warschau wählten. Deutschland stellt weiterhin die größte Gruppe ausländischer Touristen in Polen, berichtet Business Insider Polska. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Gilt Berlin immer noch zu entdecken? Die polnische Autorin und Publizistin Dorota Danielewicz streift gerne langsam durch Berlin und entdeckt dabei immer wieder neue Facetten der Stadt. In ihrem neuen Buch nimmt sie ihre Leserinnen und Leser mit auf ganz persönliche Spaziergänge. Ihr Anliegen ist es, den Geist der goldenen 20er Jahre lebendig werden zu lassen und ihn zugleich zu entromantisieren. Wie ihr das gelingt, verriet sie Arkadiusz Huber im Gespräch.
Ihr Buch Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi, Berlin, die Stadt, die sich über nichts wundert, erschien in dem Warschauer Verlag Wielka Litera in einer Serie unüblicher Reiseführer. Rattenpflege, runtergerockte öffentliche Verkehrsmittel, ungepflegte Sehenswürdigkeiten. Die Touristenzahlen sind rückläufig, denn die Stadt scheint sich nicht viel Mühe zu geben, sich schön zu präsentieren. Und das merkt die Tourismusbranche schmerzlich. Sie führen auch durch diese Stadt, nicht nur in ihrem Buch, aber auch live vor Ort. Wir unterhalten uns mitten in Berlin am Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor ist ja auch auf dem Umschlag des Buches. Ist denn Berlin noch ein gutes Reiseziel?
Also, wie du gelesen hast, es ist ein unüblicher Reiseführer. Also kein richtiger Reiseführer. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Reiseführer ist, mein Buch. Es ist eine Sammlung von Reportagen, von sehr persönlichen Geschichten, von mir erlebten Geschichten mit Menschen. Ich reiche bis in die 20er Jahre, also gehe 100 Jahre zurück in Berliner Geschichte. Also ich schreibe durchaus nicht nur über das heutige Berlin, sondern schaue in die Vergangenheit, auch in das geteilte Berlin. Und diese Reihe soll eigentlich anregen, einen bestimmten Ort zu besuchen. Diese Reihe soll aufklären, neugierig machen und vielleicht Einblicke bieten, die nicht selbstverständlich sind, die man ja online oder in Reiseführern eben nicht findet. Und eben diese persönliche Note. Deshalb hat mein Buch wenig mit sozusagen kritischem Journalismus zu tun, obwohl ich durchaus Themen berühre, die mich hier ja auch, wie soll ich sagen, die mir Sorgen bereiten. Ja. Und ich muss sagen, ich selber lebe in Berlin seit 1981 und habe so verschiedene Phasen von dieser Stadt erlebt und so verschiedene Probleme sozusagen mitgemacht und beobachtet. Jedes Jahrzehnt hat andere Problematiken, dass ich den ersten Teil Ihrer Frage zwar ein bisschen provozierend finde, aber so sehr auf einen kleinen Abschnitt von dieser Stadt mit der wechselhaften Geschichte eingeengt sehe. Ja, also so möchte ich mich nicht einengen in meinem Blick auf Berlin.
Berlin ist eine Legenden- und Mythenstadt, die allerdings von seinem goldenen Zeitalter viel verloren hat. Welche Legenden und Mythen sind für Sie immer noch besonders, die Sie dann auch liebevoll beschreiben?
Legenden und Mythen. Wir haben natürlich den Mythos der sogenannten, muss ich sagen, goldenen 20er Jahre in Berlin, die für die Geschichte der Stadt prägend waren. Aber natürlich, Legenden und Mythen geben nie die ganze Wahrheit über eine besondere Zeit wieder, denn es war eine unglaublich schwierige Zeit, auch eine sehr arme Zeit. 1,5 Millionen Menschen in Berlin waren auf Obdachlosenunterkünfte angewiesen. Es wurden Betten vermietet für einige Stunden, also von sehr armen Familien, die ihre Betten zur Verfügung gestellt haben. Also heutige Wohnungsnot hat überhaupt nichts gemein mit der Wohnungsnot in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und obwohl natürlich, also diese Tanzwut, die Menschen nach dem Ersten Weltkrieg gepackt hat, Tanzen war verboten während des Ersten Weltkrieges. Also man brauchte diesen Freudeventil nach dem Ende des Krieges, aber auch die Finanzkrise, Inflation und so weiter und so fort. Ja, also es ist eine sehr intensive Zeit gewesen, auch die Zeit der Weimarer Republik, der Anfänge des Films, die unter anderem eben in Berlin, der Stummfilm vor allem, stattgefunden haben. Also diese Stummfilmgeschichte hat mich sehr gepackt. Und die Ateliers, die Dreharbeiten haben in Steglitz, in dem Bezirk, in dem ich wohne, stattgefunden. Seitdem ich es recherchiert habe, sehe ich meinen Bezirk mit ganz anderen Augen. Dann, ja, die Konkurrenz des Zoologischen Gartens und des Tierparks, das finde ich auch fantastisch. Also deshalb habe ich dieses Motiv als ein Bild für die Teilung der Stadt als Beispiel genommen und beschrieben.
Ja, weil die liegen ja auch, Tiergarten im Westen, Tierpark im Osten Berlins.
Ja, genau. Aber ich möchte hier nicht zu viel verraten. Aber diese Geschichte ist fantastisch. Und die Geschichte der Direktoren, der miteinander konkurrierenden Direktoren, auch die Geschichte der Tiere, habe ich auch in meinem Buch, erstem Buch darüber geschrieben. Und auch die Rolle des, es ist wirklich absurd. Also welche Rolle so ein Tierpark oder zoologischer Garten für die Stadt haben? Auch eine politische Rolle, ja. und auch die Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee, und dann das Gegenentwurf dazu in West-Berlin, Hansaviertel. Diese beiden Geschichten entgegenzustellen und die Entstehungsgeschichten, die Situation heute an beiden Orten haben mich auch sehr fasziniert. Und dann Ludwig Mirosławski, wir sitzen hier am Brandenburger Tor, wo der polnische Revolutionär 1848 während der Märzrevolution nach der Befreiung von Zellengefängnis Moabit seine berühmte Rede geschwungen hat. Und wenn ich Brandenburger Tor sehe, sehe ich auch immer Ludwig Mirosławski an die Berliner sich wendend. Und das ist auch so eine unglaublich positive Geschichte in den deutsch-polnischen Beziehungen. Das war so ein Moment, weil die Stadt hat, die Bürger von Berlin haben die Befreiung des zu Tode verurteilten Ludwig Mirosławski bewirkt und ihn gefeiert. Also man schrieb damals, dass es keine junge Berlinerin gab, die ihn nicht heiraten wollte, weil er wohl auch gut ausgesehen hat. Er war eine Legende, ein Berliner Held, ein Pole, ein Posener.
Sie stellen die These, die beste Zeit, um in Berlin zu sein, sei jetzt. Weder vor 100 Jahren, als die babylonische Stadt Charleston tanzte, noch vor 90 Jahren, als man hier Bücher und Menschen verbrannte, noch vor 60 Jahren, als Witold Gombrowicz hier zu einem Stipendium war, noch vor 40 Jahren, als die Stadt eine Mauer trennte, noch vor 10 Jahren, als sie zu einer riesigen Flüchtlingslager geworden ist. Warum also jetzt?
Ganz einfach, weil nur jetzt wichtig ist, weil wir jetzt leben. Wann sollten wir hier sein, ja? Also jetzt ist immer der wichtigste Moment für uns. Nicht morgen, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Was gestern war, entweder existiert das in unserer Erinnerung, entweder waren wir ein Teil von Berlin, auch hier. Ich war es schon 40 Jahre lang und diese Jahre waren wahnsinnig wichtig, die haben mich geprägt. Aber ja, was vor 60, 70 oder 80 Jahren gewesen ist, kenne ich nur aus der Literatur und aus den Filmen, aus der Geschichte. Also jetzt leben wir und egal wo wir sind, ist das jetzt wichtig, ganz einfach.
Sie blicken mit dem jetzigen Blick eben doch größtenteils auf das vergangene Berlin und wünschen, wie Sie schreiben, dass das goldene Zeitalter der Stadt spürbar bleibt. Schadet die Romantisierung der Stadt nicht?
Ich glaube, jeder Ort, nicht nur Berlin, braucht Mythen, braucht Legenden, braucht diesen Spirit. Und er entsteht einfach aus der Zeitgeschichte. Die Menschen machen ihn aus, besondere Persönlichkeiten, die diese Orte bevölkern, die ihre Geschichten hier und ihr Wirken auch an die Orte binden. Und Romantisierung ist das eine. Romantisierung, ja, ich bin eigentlich für Deromantisierung, aber ich bin für Geschichten, die man natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln sehen kann. Ja, kritisch betrachten, kritisch beleuchten oder auch als, ja, Mythen der Stadt weitererzählen. Also zum Beispiel, ich deromantisiere die 20er Jahre. Ja, ich unterschreibe immer, das war für die Reichsten der Gesellschaft, für Ausländer, die hier mit Dollar angekommen sind, sogar mit Złoty, hatte man hier gute Karten in den 20er Jahren. Man konnte sich viel leisten, tolle Zimmer in den Hotels. Für die Berliner war es schon, für die meisten war es eine sehr anstrengende Zeit. Aber wir haben diesen Mythos, goldene Jahre von Berlin. Ich deromantisiere sie.
Teilweise erinnert mich Ihr Buch an Ihr Online-Berlin-Tour. Das Buch ist aber tiefer, nachvollziehbarer, strukturierter, freundlicher für mich als die Online-Tour. Warum und für wen wurde das Buch geschrieben?
Das Buch wurde geschrieben, weil ich ganz einfach das Angebot vom Verlag bekommen habe, aber schon zum zweiten Mal. Das erste Mal war es 2018 und ich war noch nicht bereit, muss ich sagen, weil ich dachte, ich habe in meinem ersten Buch schon alles geschrieben und hatte keinen neuen Blick auf Berlin. Und 2024 merkte ich, okay, also Berlin hat sich so verändert, ich selbst muss diese Stadt neu kennenlernen. Berlin hat es eben an sich, dass man nie behaupten kann, dass man die Stadt gut kennt. Also es ist erstens so groß und die Bezirke verändern sich so sehr. Es gibt Bezirke, in die man einfach nie fährt. Ja, da muss man wirklich auch richtig einen Ausflug planen und sich mit diesen Orten neu bekannt machen. Ich hatte das Gefühl, nach der Pandemie hat sich Berlin auch wahrscheinlich sehr stark verändert. Und plötzlich hatte ich auch diesen Blick 20er Jahre. Ich dachte, wir leben in den 20er Jahren, 100 Jahre nach 1922, 23, 25. Ich möchte gerne sehen, vergleichen, wie das jetzt ist. Also an diese Legende der 20er Jahre anknüpfen. Und andererseits dachte ich, jetzt ist einfach die Zeit, um die Stadt neu kennenzulernen. Also ich war selber neugierig auf die Stadt.
Wir bleiben bei Literatur. In Lateinamerika wird Fußball etwas anders gespielt, gelebt, gefeiert und ist vor allem enger mit Politik verbunden. Jeder erfolgreiche Torschuss wird zu einer Metapher für Hoffnung, kann jedoch ebenso einen militärischen Konflikt auslösen, wie zwischen Honduras und El Salvador. Der polnische Autor Ryszard Kapuściński hat diesen Fußballkrieg von 1969 in einer meisterhaften Reportage beschrieben. Wojciech Osiński berichtet.
Nach der WM ist vor der EM oder, wer will, vor der Nations League. Wer es aber gar nicht mehr abwarten kann, dem sei die polnische Extraklasse wärmstens ans Herz gelegt. Den ersten Spieltag haben wir schon hinter uns. Der Ball rollt immer. Viele von uns denken aber noch zugegebenermaßen an das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien und das etwas ruppige Verhalten von Leandro Paredes. Oder an die Provokation der Paraguayer im Sechzehntel- und Achtelfinale. Nun ja, Fußballkultur wird in Mittel- und Südamerika etwas anders ausgelebt, wird hin und wieder auch zum Politikum. Ein Schuss, der das Netz erreicht, wird schon mal zu einer Metapher für Aufbruch oder Hoffnung. Und ein verfehlter Torschuss zieht schon mal Morddrohungen seitens der mächtigen Kartelle oder Rücktritte von Politikern nach sich. Gelegentlich löst er auch offene politische oder militärische Konflikte aus. So war es auch im Juli 1969, in dem der sogenannte Fußballkrieg zwischen Honduras und El Salvador ausbrach, über den der polnische Journalist und Autor Ryszard Kapuściński eine meisterhafte Reportage geschrieben hat. Roberto Cardona hieß der Mann, der das Tor für Honduras im Hinspiel zu Hause gegen El Salvador schoss. Der Gastgeber gewann das erste Spiel, nachdem die Salvadorianer unausgeschlafen auf dem Spielfeld erschienen waren. Ihr Hotel in Tegucigalpa wurde von honduranischen Hooligans belagert. Es wurde in der Nacht geschrien, es wurden Scheiben eingeschlagen. Für eine junge Frau aus El Salvador namens Amelia Bolaños war die Niederlage ihrer Mannschaft Grund genug, sich vor dem heimischen Fernseher zu erschießen. Sie konnte einfach die Schmach nicht ertragen, berichtete damals Kapuściński. Und so wurde der honduranische Sieg die Geburtsstunde einer salvadorianischen Märtyrerin. Mein Vater, der ja auch Schiedsrichter war, erzählte mir, dass Fußball für manche Männer Kriegsersatz sei. Doch nur einmal gab es eine Reihe von Spielen, die wirklich einen militärischen Konflikt provozierten. Und das waren die zwei, ja eigentlich drei Begegnungen zwischen Honduras und El Salvador in der Qualifikation für die WM 1970, die in Mexiko stattfand. 1-0 gewann Honduras zu Hause das erste Spiel, 3-0 siegte El Salvador im Rückspiel. Da die Tordifferenz noch nicht die nötige Entscheidung brachte, musste noch einmal auf neutralem Platz gespielt werden. Das Spiel wurde im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt ausgetragen. Auch hier gewann El Salvador, und zwar 3-2. Damit war das Ticket für die Nationalmannschaft dieses Landes für die WM gebucht. Doch es sollte noch nicht das Ende der Geschichte sein, erzählt der honduranische Schiedsrichter Said Martinez, der bei der kürzlich zu Ende gegangenen WM zwei Gruppenspiele geleitet hat. Es war ein Hass zu spüren, der über die sportliche Rivalität hinausging, so der Unparteiische. Nachdem in Honduras das Mannschaftsquartier der Salvadorianer belagert wurde, flogen wiederum beim Rückspiel Fäkalien und Ratten in die Hotelzimmer der Honduraner. Nach dem ersten Sieg El Salvadors brachen Prügeleien los. Mehr als 100 Autos brannten. Dutzende Menschen wurden verletzt. Mehrere Fußballfans kamen ums Leben. Die Reaktion in dem dritten Spiel, also beim Entscheidungsspiel im Aztekenstadion, war also entsprechend hitzig. 5000 mexikanische Polizisten, die zur Sicherung der Fußballstätte aufmarschiert waren, konnten die Ausschreitungen nach dem Schlusspfiff nicht verhindern. Fahnen brannten, Geschosse flogen, wieder starben Menschen. Gut zwei Wochen später, am 14. Juli 1969, befahl der salvadorianische Staatschef Fidel Sánchez Hernández den Angriff auf Honduras. Er ließ ohne Kriegserklärung den Flughafen von Tegucigalpa bombardieren. Wenige Stunden nach der Landung einiger Auslandsjournalisten, darunter Kapuściński.
Die
Bodentruppen rückten in Honduras vor. Die honduranische Armee konnte den Vormarsch nicht aufhalten. Die Ursache für diesen 100-Stunden-Krieg stellt sich allerdings komplizierter dar, als es das rasche Urteil gerne hätte. Dieser Angriff hatte wohl nichts mit dem Sport zu tun, sondern war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es ging auch darum, dass das kleine El Salvador sich Zugang zum Atlantik verschaffen wollte. Dann läge es an zwei Ozeanen. Hauptsächlich ging es aber um die Einwanderungspolitik in Honduras. Nachdem ca. 300.000 verarmte Salvadorianer im Laufe der 60er Jahre ins Nachbarland geströmt waren, ja dort sozusagen auch Land fruchtbar machten und eigene Orte, Kolonien gründeten, forderten die Einheimischen, also honduranischen Bauern, diesem Treiben ein Ende zu setzen. Wer sollte denn aber ahnen, dass so viele Menschen dabei später umkommen würden? Erzählte Nachjan Kapuściński in Warschau. Die Militärregierung in Tegucigalpa handelte schnell. In einer rasch durchgeführten Bodenreform nahm sie den Einwanderern das Land. Sie hatten nur 30 Tage Zeit, das Land zu verlassen. Dies alles ereignete sich ausgerechnet in dem Monat, in dem die besagten Fußballspiele angesetzt waren. Die Regierung in San Salvador behauptete, Honduras plane einen Völkermord und sei für Folter an Salvadorianern verantwortlich. Auch der erwähnte Selbstmord der jungen Salvadorianerin Amelia Bolaños nach der Niederlage von El Salvador im ersten Spiel ließ sich schnell instrumentalisieren.
Bardzo często dla młodych chłopaków z dzielnic biedy piłka jest jedyną drogą awansu. Wielu z nich potem.
Kapuściński hat die Verknüpfung von Fußball und Politik in Lateinamerika vortrefflich beschrieben. Für viele junge Menschen in diesen Ländern ist dieser Sport nicht nur Kriegsersatz, sondern im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, um aus dem Elend der dritten Welt herauszukommen. Vielerorts hat sich das bis heute nicht geändert. Mag einiges in dieser Reportage auch erfunden sein. Zum Beispiel die dramatisch untermalte Beschreibung der dunklen Straßen in der honduranischen Hauptstadt. Dennoch wird der Fußballkrieg darin meisterhaft beschrieben. Kapuścińskis Reportage verrät sehr viel über verratene Revolutionen und Ideale, über korrumpierte Macht. Solche Sachen konnte man damals auch in Polen gut lesen.
W zależności od okresu historycznego.
So der Kapuściński-Biograf Artur Domosławski, der selbst zahlreiche Reportagen über die Verhältnisse in den lateinamerikanischen Ländern verfasst hat. Innerhalb der ersten 100 Stunden nach dem Angriff sollten mindestens 3000 Menschen getötet worden sein. Andere Quellen sprechen gar von bis zu 6000 Toten und 15.000 Verletzten. Doch, wie es sich wenig später erweisen sollte, siegen sollte El Salvador auch nicht. Nach 6 Tagen setzten die USA und die UN einen Waffenstillstand durch. Allerdings mussten alle ausländischen Soldaten und tausende Einwanderer Honduras verlassen. Das wiederum hatte zur Folge, schreibt Kapuściński, dass im überbevölkerten El Salvador das Elend und die Armut wuchsen. Nach einem erneuten Bürgerkrieg konnten die Nachbarstaaten erst 1992 offiziell ihre Streitigkeiten beilegen. Aber erst 2006 konnten sie die letzten offenen Fragen um ihre Grenzen klären. Der vor fast 20 Jahren verstorbene Ryszard Kapuściński, den nicht nur in Polen bis heute viele Reporter als Meister und Lehrer betrachten, konnte es noch erleben.
Der Fußballkrieg aus der Sicht eines Jahrhundertreporters. Es berichtete Wojciech Roszyński. Das war es schon für heute aus Warschau. Wenn Sie Lust und Zeit haben, hören wir uns morgen wieder. Ich freue mich schon. Am Mikrofon war Joachim Dziecierski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.
Polish Radio External Service.